Ich muss euch allerdings ein wenig vorwarnen. Heute Morgen werdet ihr zu 95% nichts Neues hören. Denn alles, was ich aufgegriffen habe in dieser Predigt, das ist heute schon in diesen wundervollen Texten zum Ausdruck gekommen, die wir ganz am Anfang gehört haben. Das war wirklich das pralle Wort Gottes. Und ich muss sagen, mir persönlich, für mich war das so angenehm, weil dieses Thema eigentlich für mich gar nicht angenehm ist. Wer zugrunde gehen soll, wird vorher stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Das Thema habt ihr ja gerade schon gesehen, Hochmut und Stolz wachsen auf einem Holz. Und in 1. Petrus 5, Kapitel 5, die Verse 5 und 6, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter und umhüllt euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das kommt mir gar nicht so leicht von den Lippen, ganz besonders den jungen Leuten, das hier mal so richtig schön biblisch unterzujubeln. Nicht? Denn wir werden schon sehen, auch wir Älteren und wir Ältergewordenen sind da knallhart angesprochen. Ich bin leider am letzten Sonntag nicht hier in der Gemeinde gewesen, habe an einem anderen Gottesdienst teilgenommen und ich konnte leider auch nicht die Predigt hören von Aaron, auch nicht auf meinem Handy, das hat alles irgendwo nicht funktioniert. Eine Predigtreihe zum Oberbegriff Unreinheit, die Aaron eingeleitet hat. Und bei diesem Begriff Unreinheit, da muss ich schon sagen, da empfinde ich ganz spontan eher negative Gefühle. Erinnerung an unreine Gedanken in mir, bis hin zu Worten und Handlungen, die ich einfach nicht wieder zurückholen und ungültig machen kann. Ein gewisses Unbehagen, eine Verbindung auch zu Schuld und Sünde und Versagen, das alles, das hat irgendwo etwas in mir mit diesem Begriff Unreinheit zu tun. Aber wenn wir auf den Grund zu diesem Thema geachtet haben, und ich schätze mal, dass Aaron den Text auch gelesen hatte, in Markus 7 zum Thema Unreinheit, dann werden unsere Vorstellungen und auch unsere Emotionen zurechtgerückt. Und wir erkennen, was mit Unreinheit gemeint ist und was nicht. Und auch, woher sie kommt und wie wir damit in Christus ausgerichtet umgehen können, ja sogar befreit werden. Und mir ist nun eben als zweites Thema zu diesem Oberbegriff Unreinheit das Thema Hochmut und Torheit zugewiesen worden. Ich bin damit nicht glücklich, sage ich ganz offen. Trotzdem, jetzt bin ich ja dran. Und ich werde aber nicht nur über Torheit, was ja so ein alter Ausdruck oder man kann auch sagen ein kräftiger Ausdruck für Dummheit ist, ich werde also nicht nur über Torheit sprechen, weil sie einfach ein ganz natürlicher Bestandteil oder auch eine Voraussetzung oder auch eine Folge von Hochmut ist. Ich werde aber auch nicht nur auf diese Untugend Hochmut eingehen, sondern ich muss im Zusammenhang mit Stolz darüber predigen, weil Hochmut und Stolz in der Tat eine Einheit bilden. Hochmut ohne Stolz und umgekehrt gibt es einfach nicht. Das eine bedingt und enthält das andere. Aber ich möchte wiederum zum anderen auch nicht nur über Hochmut und Stolz heute Morgen predigen, weil uns das ja eher depressiv machen könnte. Weil diese unselige und diese teuflische Kombination durchweg schlecht ist und immer fatale Folgen nach sich zieht. Hochmut und Stolz benötigen eine Auflösung, eine biblische Antwort, die sich als stärker erweist als diese böse Charaktereigenschaft, sage ich mal, oder Methode des Gegenspielers Gottes, des Teufels. Eine Auflösung, die uns als wahrhaft gute Nachricht entgegenschlägt und auch erstrebenswert für uns ist. Natürlich müssen wir, wenn auch nur bruchstückhaft und dennoch auch ein bisschen oder ausführlich genug auf Stolz und Hochmut eingehen. Ganz alleine schon deswegen, weil Hochmut und Stolz es mit jedem von uns zu tun hat oder wir es mit ihr zu tun haben, jeder von uns. Und gerade auch entschiedene Christen erleben Hochmut und Stolz als eine ernste und ständige Gefahr für ihren Glauben und für ihr Christsein. Am Ende aber dieser Predigt, ja, wenn wir für ihren zerstörerischen Ausfluss, ja, den zerstörerischen Ausfluss von Hochmut und Stolz sensibilisiert worden sind und uns ihres abschreckenden Wesens bewusst geworden sind, dann werden wir gar nichts anderes mehr wollen, als dieses Heilmittel zu ergreifen, das Gottes Wort uns anbietet, nämlich Demut. Und Jesus sagte einmal in Johannes 8, Vers 22, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das bezieht sich selbstverständlich zuallererst auf Jesus selbst, weil er ja die Wahrheit in Person ist. Aber es bezieht sich auch auf das, worüber uns Jesus Erkenntnis und Befreiung geben will. Und so darf ich gleich zu Beginn diese Perspektive über der zerstörerischen Gefahr von Stolz und Hochmut stellen. Die Wahrheit, Jesus wird uns frei machen, auch in all den anderen Eigenschaften und Aussagen unseres Grundtextes, ja, zu unserer Predigtreihe. Ich habe mich allerdings zunächst einmal gefragt, diese alten Begriffe Hochmut, Stolz, wie aktuell sind sie eigentlich heute noch? Welche Berührungspunkte kennen wir zu ihnen? Was fängt ein junger Christ eigentlich damit an? Stolz, Hochmut. Ingrid hat das gerade sogar im Gebet ja erwähnt mit hochmütig. Ja? Aber ist das so etwas, womit wir wirklich so zu tun haben? Ist es so, dass wir Hochmut und Stolz überhaupt noch als eine lauernde Gefahr und auch mit Sünde in Verbindung bringen? Die erste Predigtaussage, Hochmut und Stolz wachsen auf einem Holz, ist zwar eine biblische Wahrheit, aber sie ist längst zu einer allgemeinen Redensart, zu einem Sprichwort, einfach zu einem Sprichwort geworden, mit fast harmlosem Charakter. In Sprüche 16, Vers 18, der erste Predigttext heute Morgen, weist jedoch auf das gefährliche Wesen von Hochmut und Stolz hin, wenn wir hier lesen, wer zugrunde gehen soll, wird vorher stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Zwei Kombinationen, Stolz und zugrunde gehen, Hochmut und zu Fall kommen. Ich habe mich in der Vorbereitung zu dieser Predigt mit vielen Texten beschäftigt, die diese Kombination beleuchten, aber es sind unendlich viele und unterschiedliche Aussagen und Kommentierungen. Und deshalb will ich einfach einmal ganz schlicht mit einem Beispiel beginnen, das uns die Zwangsläufigkeit dieser Kombination zeigt. Stolz und zugrunde gehen, Hochmut und zu Fall kommen. Wir alle kennen das Geschehen, ich will nicht sagen Geschichte, ja, oder das Geschehen, und auch die Verfilmung ja von dem Untergang der Titanic. Hat jemand von euch schon einmal den Film gesehen? Die neueste Verfilmung mit wie heißt er nochmal, mit Leonardo DiCaprio, nicht? Oder irgendwie so, ja. Aber es gibt auch noch eine ältere Version. Aber dieses Schiff, darauf kommt es an, wurde bei seiner Jungfernfahrt als unsinkbar gefeiert. Welch ein Stolz. Welch ein Stolz. Übermütige Werftarbeiter sollen sogar an dem Schiffsrumpf unter der Wasserlinie Lästerparolen aufgemalt haben. No Gott, no Pop. Wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keinen Papst. Als das Schiff auf seiner ersten Fahrt von England nach Amerika aufbrach, da waren die reichsten und einflussreichsten Menschen der damaligen Welt unter den 1800 Passagieren. Und während die Menschen auf dem Schiff dinierten und tanzten, sich an den Bars und den Sälen vergnügten, war der Eisberg schon da. Kein Mensch ahnte etwas oder glaubt an eine Gefahr, auch der Kapitän nicht, obwohl er mehrere Warnmeldungen erhalten hatte über Funk. Er änderte nicht seinen Kurs, denn das war ja klar. Dieses Schiff würde allen Hindernissen überlegen sein. Also wir spüren so richtig den Stolz ja auf das, was der Mensch hier geschaffen hat. Aber dann in der Nacht des 14. April 1912 rammte das Schiff einen Eisberg, der die unsinkbare Titanic schließlich in zwei Hälften zerbrach. Nur wenige Passagiere konnten in Rettungsbooten entkommen. Wer den Film schon mal gesehen hat, ja, der hat vielleicht diese dramatischen Verzweiflungsbilder vor Augen. 1517 Menschen ertranken in jener Nacht in ihren Pelzen und Juwelen und in all ihrem Glanz und Prunk. Und die letzten Töne auf dem Schiff, das keinen Gott und keinen Papst brauchte, soll der Choral gewesen sein, näher mein Gott zu dir, den die todesmutige Schiffskapelle bis zum Untergang spielte. Diese Erinnerung an eines der schrecklichsten Ereignisse in der Geschichte der deutschen Schifffahrt ist keineswegs dazu geeignet, mit dem Finger auf die Ungläubigen zu zeigen, die nun vom Schicksal ereilt wurden, sondern um uns nachdenklich zu machen. Wie sieht es eigentlich mit deinem Lebensschiff aus? Machen auch wir unsere Fahrt ohne Gott? Natürlich nicht. Ihr alle nicht. Sonst wärt ihr ja hier nicht im Gottesdienst. Und doch glaube ich, dass mancher trotz Gottesdienst seine Schifffahrt auch ohne Gott macht. Oder mit einem Kapitän mit Namen Stolz, der die Gefahren in unserem Leben ignoriert, im Glauben, dass wir auf dem richtigen Kurs sind und auch vielleicht sogar im Glauben an unsere eigene Unsinkbarkeit. König Salomos zwei Kombinationen bringen beinahe unbarmherzig die Folgen von Stolz und Hochmut zutage, nämlich zugrunde gehen und zu Fall kommen. Und damit beschreibt er etwas, was wirklich unendlich viele Menschen auch als ihre eigene Lebenstragödie oder Zerstörung ihrer Existenz schon erfahren mussten. Und darum müssen wir auch Hochmut und Stolz so deutlich beleuchten und als echte Unreinheit vor Gott erkennen, als Verhalten, das rein gar nichts mit Gott zu tun hat, als etwas, das mit einem unreinen, nicht wiedergeborenen Herzen zu tun hat. Hochmut und Stolz, sie überschlagen sich beinahe in ihren unreinen Wesenseigenschaften. So macht Hochmut überheblich und egoistisch. Er lebt in der Einbildung, besser zu sein als andere. In der Einbildung, andere nicht zu brauchen und wenn, dann nur durch andere vielleicht zu profitieren. Hochmütige Menschen sehen auf andere herab, fühlen sich überlegen, wissender, gebildeter, reicher, schöner. Was ja auch immer wieder, gerade heute im Antisemitismus deutlich wird. In Markus 7, 20 bis 23, dem Ausgangspunkt unserer Predigtreihe, da zeigt Jesus uns in einem ganzen Katalog, was bei ihm als unrein zählt, und in welchem Kontext hier eben auch Hochmut und Stolz zu finden sind. Und er sprach, hört mir zu und begreift es. Es gibt nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn unrein machen könnte. Sondern was aus ihm herausgeht, das ist es, was den Menschen unrein macht. Und dann, als die Zuhörer begriffsstutzig darauf reagieren, erklärt er noch, denn von innen, aus dem Herzen heraus, kommen böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Vielleicht hat Aaron am letzten Sonntag schon längst darüber alles gesagt. Aber ich fokussiere mich ja auch heute Morgen nur eben auf diesen Begriff Hochmut in diesem Katalog. Er gehört mit dazu, Wenn Jesus hier sagt, dass durch dieses alles der Mensch in seinem Inneren verunreinigt wird. Einmal brachte Gott es sogar so auf den Punkt, dass er in 1. Mose 8, Vers 21b, kurz nachdem Gott das Gericht der Sintflut über die Menschen hatte geschehen lassen, dass er sagen musste, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wir hören heute das Gegenteil. Der Mensch ist gut. Das hören wir immer wieder. Und das wollen wir ja am liebsten auch hören. Hier musste Gott ein Gericht über diese Welt ergehen lassen. Und obwohl das geschehen war, musste er schon bald oder kurz darauf erneut sagen, das Sinnen des menschlichen Herzens, in Klammern, ist trotzdem böse von Jugend auf. Das Sinnen, das Denken des Menschen grundsätzlich durch die Erbsünde böse und verdorben. Ich weiß nicht, wer von uns sich gerne damit identifiziert. Aber bitte vergessen wir eins nicht. Hochmut steht in diesem Lasterkatalog in Markus 7 gleichwertig neben Mord und Ehebruch und Ausschweifung und Diebstahl und all den anderen Untugenden. Oft galt in der Vergangenheit und gilt auch heute noch für ernsthafte Christen, dass Mord und Ehebruch und Unzucht ganz besonders oben auf der Skala der besonders schlimmen Sünden stehen, während Geiz und Gier und Hochmut so eher einen gefühlten harmloseren Wert haben. Wer aber gibt uns das Recht dazu, unterschiedliche Formen der Sünde, die Jesus hier aneinander reiht, niedriger oder höher zu bewerten? Jesus tut das jedenfalls nicht. Die katholische Kirche vielleicht, ja, wo es lästliche Sünden gibt, nicht, und Todsünden gibt und so weiter. Jesus tut das nicht, und das hat auch seinen Grund, wie wir an seiner Bewertung von Stolz und Hochmut sehen werden. Und dazu jetzt die zweite Hauptaussage: Stolz ist die Wurzel der Sünde. In einem Artikel las ich, Stolz gilt als Quelle und Wurzel der Eitelkeit. Also Stolz und Eitelkeit gehören auch unabdingbar zusammen. Stolz gilt als Quelle und Wurzel der Eitelkeit, der Ruhmsucht, der Prahlerei und der Hochmut. Stolz im Lateinischen superbis ist die Pervertierung der Fähigkeiten des Menschen, die ihn gottähnlicher machen. Hochmut im griechischen Hybris bedeutet Vergeblichkeit und wird als gefährlicher, korrupter Egoismus, das Setzen eigener Wünsche und Trieben und Launen vor dem Wohlbefinden des Menschen identifiziert. Und eine andere Aussage ist, dass Hochmut als Vater aller Sünden bezeichnet wird und damit als wichtigste Eigenschaft des Teufels. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis beschreibt Stolz wiederum mit den Worten: Stolz ist der Anti-Gott-Zustand. Die Position, in der das Ego, das Ich, direkt Gott gegenüberstehen. Unkeuschheit, Wut, Gier, Trunkenheit und so weiter sind nur Flohbisse im Vergleich mit Hochmut. Durch Hochmut wurde der Teufel zum Teufel. Stolz führt zu jedem anderen Laster. Es ist der vollständige Anti-Gott-Zustand des Geistes. Damit umschreibt er in der Tat, was ja auch die Bibel über den Fall des Engels Luzifer berichtet. Hochmut lehnt sich gegen Gott auf, will sein wie er, trennt sich von ihm, um sein eigener Herr zu sein, der Gott nicht mehr braucht. Das geschieht natürlich nicht immer so drastisch. Manchmal geschieht das auch ohne, dass man so etwas will oder denkt. Aber es geschieht. Und wie folgenschwer diese Tatsache in unser menschliches Leben hineinwirkt, davon könnte und müsste eigentlich jeder Mensch, auch wir, eine ganze Menge sagen können. Der Evangelist Jonathan Edwards schrieb einmal dazu: Erinnere dich daran, dass Hochmut die schlimmste Viper ist, die im Herzen ist. Viper, Schlange. der größte Störenfried der Seele und der süßen Gemeinschaft mit Christus. Es war die erste Sünde, die je war. Ungehorsam, Auflehnung. Sie ist die am schwersten verwurzeltste, die verborgenste und die trügerischste aller Begierden. Ich könnte hier noch mehr ähnliche Aussagen zitieren. Ich hatte mir so vieles rausgesucht und auch aufgeschrieben, aber das reicht schon. Das reicht schon vollständig. Es reicht aber auch, wenn wir schon selbst darüber nachdenken, wie Hochmut und Stolz versuchen, ihren Platz auch in uns hineinzufinden und in uns zu beanspruchen. Und ich glaube, jeder von uns kennt zum Beispiel diese Form von Stolz, dass wir an uns selber glauben. An unsere Leistungen, an unsere Errungenschaften, an unser hart erarbeitetes Glück, an unsere Perfektion, mit der wir unser Leben und unseren Job und unsere Herausforderungen meistern. Ich denke, einerseits ist das ja auch gar nicht verkehrt. Es ist sogar wichtig für unser Selbstvertrauen. Wenn das jedoch alles ist, wäre es dann nicht angebracht, etwas genauer hinzuschauen auf die Warnungen, wie sie der weise Salomo zum Beispiel in seinen Sprüchen 29, Vers 23 an uns richtet, der Hochmut des Menschen. In der alten Luther-Übersetzung steht hier die Hoffart. Kennt ihr noch, nicht? Der Hochmut oder die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen. Aber der Demütige wird Ehre bekommen. Von einem, der leider am Ende nicht zu Ehren gekommen ist, sondern tief stürzte, und zwar so tief, wie es tiefer gar nicht mehr gehen kann, erzählt Jesus in dem Gleichnis vom sogenannten reichen Kornbauer in Lukas 12. Eine Geschichte, die wir alle kennen. Manchmal kann man fast eine kleine Gänsehaut dabei bekommen, wenn man diese Geschichte liest. Der reiche Kornbauer, ein ehrenwerter, fleißiger Mann, ein Mann, der ein produktives Mitglied seiner Gesellschaft war, der mit dazu beitrug, die Wirtschaft am Laufen zu halten, und schließlich sogar ein Mann, der so klug war, dass er für sein Alter vorsorgte. Gute Ernten trugen dazu bei, dass seine Erträge bombastisch gewesen sein mussten. Denn er wusste schließlich nicht mehr, wohin mit den Überschüssen seines Erfolgs. Und so sagte er sich, jetzt baue ich größere Lagerhallen für mein Getreide. Und wenn ich dann fertig bin, dann werde ich einmal so richtig die Füße hochlegen und zu meiner Seele sagen, so liebe Seele, jetzt ist alles geschafft. Jetzt kannst du endlich zufrieden sein und dich ausruhen und zur Ruhe setzen. Du hast es dir ehrlich verdient. Dieser Mann, konnte der nicht tatsächlich stolz sein auf das, was er im Schweiße seines Angesichts mit viel Klugheit geschafft hatte? Aber dann die eiskalte Dusche Gottes. Mein Lieber, du hast deine ganze Rechnung ohne den Wirt gemacht. Kein Gedanke, dass ich dein Korn wachsen ließ, dass ich dich gesegnet habe, dass ich dich reich beschenkt habe. Mein Lieber, du bist nichts anderes als ein Narr. Und heute Nacht wird dein kurzes Glück zu Ende sein. Und worauf kannst du dann noch stolz sein vor mir? Wenn wir so die einhellige Bewertung der Bibel oder auch vieler Menschen, die an Christus glauben und ihm hingegeben sind, über Hochmut und Stolz hören, was macht das dann eigentlich mit uns? Ich habe mich innerlich klar zur biblischen Position entschieden und lehne Hochmut und Stolz zutiefst ab. Das behaupte ich jedenfalls. Und darum fühle ich mich auch jedes Mal in meiner Identität mit Christus verletzt, wenn ich zum Beispiel mitbekomme, wie Menschen sich stolz über Gott hinwegsetzen. Wenn ich zum Beispiel mit ansehen muss, wie in all den vielen Berichten und Dokumentationen über die friedliche Wiedervereinigung unseres Landes fast die gesamte Ehre den Politikern und mutigen politischen Aktivisten zukommt, Gott aber manchmal mit gar keiner Silbe erwähnt wird. Wenn ich Zeuge davon werde, dass der christliche Glaube in Talkrunden und Comedy-Sendungen zerrissen und mit Spott überhäuft wird, in Klammern sage ich mal hier vielleicht umso mehr, weil man sich nicht traut, über den Islam herzuziehen. Und es stimmt mich manchmal kämpferisch wütend und zugleich traurig und hilflos, wenn ich daran denke, dass Gott meinem Volk, unserem Volk, das zwei Weltkriege angezettelt und Millionen Menschenleben zerstört und Millionen Menschen des alten jüdischen Gottesvolkes ermordet hat, dass Gott diesem Volk dennoch in solch einer Gnade zugewandt geblieben ist, sodass wir aus Schutt und Asche wieder auferstehen und zu einem der wohlhabendsten und geachtetsten Völker der Welt werden durften, und wie dennoch der Unglaube in rasendem Tempo bei uns Überhand nimmt, sodass Gott und Kirche kaum noch eine Rolle spielen im öffentlichen Leben und im Bewusstsein des heutigen Menschen. Manchmal möchte ich dagegen aufstehen, etwas tun, etwas bewegen, um dieser reichen, satten und doch so zerrütteten und hoffnungslosen Wirklichkeit etwas von dem Friedensbringer zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Vielleicht habt ihr sogar, ich sage das mal so, vielleicht sogar zum Teil auch schon ein bisschen resigniert. Wer hört denn heute noch auf uns? Wer will denn überhaupt noch was von Gott und von Jesus wissen? Wenn wir allerdings so denken und empfinden, dann ist das nicht weit damit, dass wir uns zurückziehen in die geschützten Räume von Gemeinde und Gleichgesinnten. Das aber ist bereits schon eine fatale Folge, die Hochmut bewirken kann. Unsicherheit bei uns, das Gefühl, auf der falschen Seite zu stehen, zu einer Minderheit zu gehören, die kaum gehört oder wird oder etwas bewirken kann, die überhaupt keine Chance hat, etwas von Gottes mächtiger Existenz in unserer Welt zu proklamieren oder nur ganz wenig Möglichkeiten, obwohl wir doch so viele Freiheiten haben. Das kann schon schmerzen, wenn uns die Ehre Gottes so viel bedeutet. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist seinen Finger sogar noch etwas mehr in diese Wunde hineinlegt, wenn er uns dann auch noch die Frage stellt, was macht Hochmut und Stolz eigentlich mit dir? Oder was hat Hochmut und Stolz eigentlich schon aus dir gemacht? Gibt es denn nicht genügend Beispiele, dass Stolz, was ja eine Einheit, ich glaube, ich habe das schon gesagt, mit Eitelkeit ist, dass Stolz und Hochmut Gemeinden spalten konnte? Weil treumeinende Christen ihre theologischen Erkenntnisse als höchste Priorität voranstellten und dabei aus dem Blick verloren, dass unser Wissen und Erkennen, wie Paulus es sagt, doch im Grunde genommen nur Stückwerk ist, selbst wenn wir so eine tolle Erkenntnis haben und Lehre vertreten? Müssen wir die Gefahr, die von Stolz und Hochmut ausgeht, nicht auch darin erkennen, dass sie den Willen Jesu manchmal schlichtweg ignoriert? Zum Beispiel den Willen und das Herzensanliegen Jesu, das er in Johannes 17 in seinem hohenpriesterlichen Gebet so formuliert hat: Vater, ich will, dass sie alle eins sind, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Welch eine Überheblichkeit, wenn Christen eher bereit sind, sich wegen Lehrfragen zu spalten, als alles dafür zu tun, damit Gott diesen Herzenswunsch Jesu an uns wahrmachen und auch vollenden kann und ich und du und die Gemeinde ein klares und glaubwürdiges Zeugnis der Einheit für Jesus sein können. Meine lieben Geschwister und Zuhörer, wir kommen nicht umhin, im Zusammenhang mit Stolz und Hochmut auch in unser eigenes Herz hineinzuschauen. Und ich muss schon sagen, ich scheue mich manchmal davor, weil ich Angst habe, dass hinter der Fassade meines Glaubens, ich meine jetzt nicht negativ Fassade, aber sagen wir mal so, dass hinter dem Gebäude meines Glaubens immer wieder doch noch Eitelkeit und Ichhaftigkeit und Eifersucht und Kritikempfindlichkeit und Beleidigtsein und vieles andere mehr hervorlugen, die ich natürlich keinem gerne präsentiere, weil ich doch weiß, dass das mit meiner Zugehörigkeit zu Jesus einfach nicht zusammenpasst. Und was findest du in deinem Herzen, wenn du einmal in aller Stille, ohne Smartphone, ohne Freunde, ohne Familie und Arbeit, dir die Zeit nimmst, Gott hineinschauen zu lassen und auch selbst hineinzuschauen? Können wir da nicht etwas von dem gefährlichen Dilemma spüren, in das Stolz und Hochmut uns bringt? Natürlich, es gibt auch eine positive Variante von Stolz und ich möchte hier nicht verkniffen, nur auf die böse Seite von Stolz fokussiert sein. Du darfst zum Beispiel stolz sein darauf, dass Gott dir gesunde Kinder geschenkt hat, wenn du welche hast. Du darfst darauf stolz sein, dass deine Ehe es bezeugt, dass es da noch einen Dritten gibt, der eure Ehe gesegnet hat, sodass ihr reifen konntet und zusammengehalten habt, in guten wie auch in schlechten Tagen, so wie es eben auch Helmut und Nilly Schüle in dieser Woche feiern durften mit ihrer eisernen Hochzeit. 65 Jahre gemeinsames Eheleben, so etwas fällt auf heute, darüber staunt sogar der Oberbürgermeister, dazu gratuliert sogar der Ministerpräsident Kretschmann. Darauf kann man stolz sein, wenn man weiß, das Fundament unserer Ehe war und ist Gottes Treue. Du darfst stolz darauf sein, wenn du etwas gut gemacht hast und dafür deinem Herrn dankst. Alles, wofür wir Gott danken können, was er uns gelingen ließ, ist Grund zu einem fröhlichen Stolz. Doch wenn aus Stolz Hochmut wird und sich zum Egoismus entwickelt, sind das Indizien dafür, hier läuft etwas schief. Hier ist nicht mehr Gott im Boot unseres Lebens der Steuermann, sondern ich selbst oder etwas anderes oder ein anderer. Und dann, das ist höchste Alarmstufe. Denn danach kommt nur noch, Gott widersteht dem Hochmütigen. Gott wird zum Gegner, der uns Einhalt gebieten muss. Diese Gefahr besteht immer dann, wenn wir groß werden, wenn Dinge in uns groß werden, wenn Talente, wenn Jugendlichkeit, wenn Erfahrung, wenn Erfolg und so weiter den Platz einnehmen in uns, der Gott gehört. Das Neue Testament ist ein wunderbares, ermutigendes Dokument dafür, dass Gott niemals Druck auf uns ausübt. Er treibt uns nicht an, Leistung zu bringen. Er erweckt keinen Ehrgeiz in uns, bessere Beter und Gläubige zu werden. Manchmal denken wir das. Er hat überhaupt kein Interesse daran, dass wir ihm einen hohen Status geistlichen Lebens vorweisen können. Nein, er sucht nicht das Äußere. Er sucht nicht unseren Ehrgeiz. Er sucht unser Herz. Er sucht nicht den vorbildlichen Christen, sondern er liebt den Echten. Er liebt den Schwachen, er liebt den Bedürftigen, er liebt den, der keinen Grund sieht, auf sich selbst stolz zu sein. Paulus beschreibt das in 1. Korinther 1, Vers 27 so, das, was töricht ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was stark oder auch groß ist. Und das Unedle, wir müssen uns das einfach mal wirklich vor Augen halten. Bitte versucht einmal zu begreifen, es ist fast unbegreifbar. Und das Unedle der Welt, also in den Augen der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts gilt, um zunichte zu machen, was etwas gilt, damit sich vor ihm kein Mensch rühme. Weist dieses Jahr, dieses wunderbare Wort nicht schon kraftvoll auf Jesus hin, auf den, der eine Antwort auf Stolz und Hochmut ist und auch für uns hat? Wenn ich diese Antwort oder dieses Wort für mich in Anspruch nehme, dann hört eigentlich alles, auch alles fromme Getriebensein auf. Denn hier dreht Gott die Maßstäbe um, die in dieser Welt gelten, indem er sagt, du, wir haben das übrigens auch gesungen in einem der Lieder, du bedeutest mir alles. Und zwar auch dann, wenn du in den Augen der Welt nichts bist, wenn du verachtet bist, auch dann. Hört bitte hin, ihr Älteren, auch wenn du älter geworden bist und nicht mehr so viel tun kannst und nicht mehr so im Blickpunkt der Jungen stehst. Ich habe dich je und je geliebt, obwohl deine Liebe zu mir eher erbärmlich ist. Ich stehe zu dir, wenn andere dich mobben. Ich stärke deinen Rücken, wenn dein Verantwortungs- und Lebenspensum dich zu verschlingen droht. Meine lieben Zuhörer, weil ich das alles bei Jesus heraushöre, kann ich nur noch sagen, ich bin stolz darauf, solch einem Herrn zu gehören. Und nun das Heilmittel von Stolz, die Demut. Jesus erzählt, wir haben diese Geschichte auch schon heute gehört, ich habe ja gesagt, ihr hört nichts Neues heute. Jesus erzählt in Lukas 18 von einem Pharisäer und von einem Zöllner, die zum Gebet in den Tempel gingen. Aber als der Pharisäer den Zöllner sieht, da muss es ihm unweigerlich hochgekommen sein. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der oder wie viele andere Ungerechte. Das war sein Denken und das war sein Gebet. Und er hatte Gott tatsächlich eine Menge vorzuweisen. Gott, ich faste zweimal in der Woche. Und ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Junge, Junge, habe ich gedacht, zweimal in der Woche fasten. Ich habe schon Probleme, wenn ich nur ans Fasten denke. Und dann, der spendete den zehnten Teil von allem, was er besaß. Brutto. Meine Geschwister, sind das nicht die Menschen, die Leute, die Gottes Reich braucht? Wünschten nicht auch wir gerade jetzt, wo wir anfangen wollen zu bauen? Ich habe gehört, dass das im Februar höchstwahrscheinlich jetzt losgehen wird. Wünschten wir uns nicht auch, jetzt wo alles so viel Geld kosten wird, solche Leute, mehr solcher Leute, deren Herz dafür brennt, Gott ungeschmälert das zu geben, was ihm gehört? Ich bin überzeugt, dass der kommende Neubau unseres Hauses, wie auch der geistliche Bau unserer Gemeinde, ohne Probleme finanziert werden wird, auch in Zukunft, wenn das, was Gott gehört, nicht in den Taschen und Portemonnaies von etlichen Christen bleibt, deren Glaube beim Geld ihre Grenzen erreicht. Aber zurück zur Geschichte. Wir kennen ja das Ergebnis ja von dem, was Jesus hier erzählt, vom Pharisäer und vom Zöllner. Und wir können schlichtweg sagen, das viele Geld, das der Pharisäer spendete, war nichts anderes als rausgeworfenes Geld, untauglich für das Reich Gottes. Denn er gab es zugleich in Hochmut und Verachtung für den Zöllner. Er gab es Gott, indem er ihm stolz vorrechnete, mein Zehnter für dich. Das, was der Zöllner gab, wird noch nicht einmal erwähnt. Aber das, was er sagte, seine Herzenshaltung, seine Reue, seine Buße, Gott widersteht dem Hoffärtigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Gott lässt sich niemals kaufen und beeindrucken, weder durch große Gesten, Frömmigkeitsgesten oder Geld, aber er liebt es, wenn jemand sich vor ihm demütigt, ihm seine Schuld bekennt, ihm seine Hilflosigkeit hinhält. Gott, sei mir Sünder gnädig. Einer, der wahrscheinlich viele Menschen betrogen hatte, scheut sich, als er in den Tempel geht, Gott in die Augen zu sehen. Warum? Er hatte nichts als Sünde und ein schuldbeladenes Leben vorzuweisen. Und allerdings aber auch die Bereitschaft, sich mit Vergebung und Gnade beschenken zu lassen. Jesus sagte, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Demut ist die Antwort auf Hochmut und ein echtes Heilmittel. Während die Grundform von Stolz Rebellion gegenüber dem Schöpfer ist, ist Demut das genaue Gegenteil davon. Leider wurde dieser Begriff Demut auch sehr häufig verzerrt und missgestaltet, sodass bei Demut viele spontan an Unterwürfigkeit und duckmäuserisch und kriecherisch und schwach denken. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Historiker und Philosoph Voltaire, der schrieb einmal, Demut ist das Gegenteil des Stolzes, das Gegengift des Stolzes. Demut ist die höchste Form von Mut. Demut kommt aus der altdeutschen Sprache und lautet Demuoti. Hatte ich bis dahin noch nicht gewusst. Jetzt habe ich es gelesen und das bedeutet so viel wie die Gesinnung eines Dienenden. Gesinnung eines Dienenden, was wiederum schon ganz stark auf Jesus hinweist. Demut ist nicht in erster Linie etwas Anerlerntes, sondern eine Herzenshaltung, ein Geschenk, das Gottes Geist in uns entwickelt, eine Lebenseinstellung. In einem Aufsatz heißt es, während der Stolze mit sich selbst zufrieden ist und er sich grundsätzlich nur um sich selbst dreht, hat der Demütige den Mut, seinen tatsächlichen Zustand zu betrachten, seine Schwächen zu sehen und sich einzugestehen, dass er Hilfe und Gnade von seinem Schöpfer nötig hat. Während der Stolze gern auf andere herabsieht, ist die Demut die Fähigkeit, auch zu den kleinsten Dingen des Lebens emporzusehen. Ein Demütiger ist stark, weil er weiß, dass er einfach er selbst sein kann. Er muss niemandem etwas beweisen, weil er weiß, dass sein Herr alle Dinge in der Hand hat. Und darum kann er in Frieden und im Herzen gelassen durch das Leben gehen. Jede wahre Größe kommt aus der Demut. Das wird im Sohn des allmächtigen Schöpfers in Jesus deutlich und offenbar. Und damit bin ich auch zum Abschluss dieser Predigt gekommen. Jesus, der Demütige. Wir wollen noch einen kurzen Blick darauf werfen. Es ist der Aspekt, der das Gegenteil und die Heilung für Stolz und Hochmut ist. Und es verliert, wenn wir hier auf Jesus schauen, jedes negative und abwertende Verständnis von Demut. Wir müssen uns nur immer wieder darauf besinnen, dass Gott der Ursprung allen Seins ist, der Schöpfer allen Lebens. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 11, von ihm und durch ihn und zu ihm hin ist alles geschaffen. Also auch du und ich, von ihm, durch ihn und zu ihm. Und wenn du dieses Bild vor Augen hast, dann bekommt alles, was dieser Schöpfer und Herr ist und für uns getan hat, einen ganz neuen Stellenwert in Bezug zur Demut. Denn wenn einer allen erdenklichen Grund gehabt hätte, um es ganz menschlich einmal auszudrücken, um stolz zu sein, dann wäre es doch der Sohn Gottes gewesen, oder? Hätte er nicht stolz darauf sein können, dass er der Sohn Gottes ist? Wie gerne schmücken wir uns manchmal mit jemandem, der berühmt oder der bekannt ist und sagen, ja, besonders auf Beerdigungen kommt es manchmal vor, ja, den habe ich auch gekannt, mit dem habe ich das und das erlebt. Hätte er nicht stolz darauf sein können, dass er an der Erschaffung des endlosen Universums und des Weltalls beteiligt gewesen ist? Hätte er nicht stolz sein können darauf, welch eine wunderbare Erde mit einer herrlichen Schöpfung ihm gelungen ist? Hätte er nicht stolz sein können, weil er dem Teufel in allen Versuchungen widerstanden hatte? Und vor allen Dingen darüber, dass er ohne jede Sünde geblieben ist, in den 33 Jahren seines Lebens, obwohl er doch genauso versucht worden ist wie ich und wie du, in allem, sagt die Bibel. Hätte er nicht stolz sein können, spätestens dann, als er am Kreuz ausrufen konnte, es ist vollbracht, ich habe es geschafft, die Erlösung der Menschheit, hätte Jesus nicht allen Grund gehabt, stolz zu sein. Und doch lernen wir ihn nirgendwo in keiner Silbe in der Bibel als jemand kennen, der stolz ist, sondern immer nur als den Gott, der seinen Jüngern und der Welt eine dienende Gesinnung vorlebte. Es gab da eine Situation, dass die Mutter von zwei seiner Jünger, nämlich Jakobus und Johannes, einmal zu Jesus ging und in typischer Mutterliebe, sage ich mal so, dafür zu sorgen, ja, dass ihre Söhne eines Tages einen gesicherten Platz an der Seite von Jesus im Reich Gottes haben mögen. Die anderen Jünger bekamen das mit und natürlich gab es Streit. Hatte denn nicht jeder von ihnen vieles getan für Jesus, losgelassen und sich einen gesicherten Platz bei Jesus verdient? An einer vorigen Stelle in den Evangelien bekommen wir einen direkten Einblick in das Denken der Jünger um Jesus, als einer von ihnen zu Jesus sagte, ja, Herr, wir haben alles für dich aufgegeben. Wie wirst du uns dafür belohnen? Diese Männer waren im Grunde genommen nichts anderes als ganz normale Menschen, wie ich und wie du. Und hier kommt schlicht und einfach in dieser Beschreibung ihr Streben zum Ausdruck, jemand Großes bei Jesus zu sein. Ach, ich möchte auch so gerne etwas Großes bei Jesus sein. Manchmal möchten wir so gerne, dass Jesus sagt, du hast einen wunderbaren Glauben. Dich kann ich echt gebrauchen. Aber gerade in dieser Situation begegnet er uns wieder, Jesus, der Demütige, der Demut liebt. Und er ruft seine Männer zusammen und sagt zu ihnen: Ihr wisst, dass die Fürsten der Völker über sie herrschen und die Großen Gewalt über sie ausüben. So soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Die Hoffnung für alle Übersetzung sagt hier, der soll sich dem anderen unterordnen. Das ist das Affront Gottes gegenüber der Natur des Menschen, der noch nicht vom Geist Gottes geleitet wird. Herrschen, an sich selbst zuerst denken, die besten Plätze sichern, anderen voraus sein, ihnen vorangestellt sein. Jesus dagegen macht klar, wer ist denn der Herr? Wer sich bedienen lässt oder wer dient? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Diener waren damals in der Regel Sklaven, so hatte Jesus unter ihnen gelebt und ihnen mit seinem ganzen Leben gedient. Und dann unterstreicht er das auch noch, als er bei seiner letzten gemeinsamen Feier, dem Passafest, Passamahl, plötzlich aufsteht, sich eine Schürze umbindet, wie wir das in der Gemeinde Gottes ja auch immer wieder symbolhaft tun, und anfängt wie ein Sklave seinen Jüngern die Füße zu waschen. Der Gott, der das A und das O und der Anfang und das Ende ist, von dem, durch den und zu dem hin alles geschaffen ist, was ist, wäscht seinen Männern die Füße. Für Petrus war dieser Sklavendienst die schwerste Lektion in Sachen Jüngerschaft und Nachfolge. Aber er kommt nicht drum herum, diese Vorbereitung für seine zukünftige Christus-Nachfolge zuzulassen und anzunehmen und zu lernen. Und während auch in unserer Welt das Streben nach den oberen Plätzen unübersehbar ist und sogar die Kirchen die Gläubigen in zwei Klassen einteilen, in Priester und in Laien, während auch in evangelikalen Gemeinden Dienende eher überschaubar sind und Leiter und Gestalter und Einflussnehmende manchmal sogar höher angesehen sind, wäscht Jesus seinen Männern die Füße und erklärt ihnen die Prinzipien der geistlichen, göttlichen Welt. Ich, euer Diener, und ihr ebenso einander Diener. Demut ist der Mut zum Dienen, zum Niedrigsein, dazu die eigene Position hinten anzustellen, um für den anderen da zu sein. Haben wir den Mut dazu, das überhaupt zu wollen für uns selbst? Haben wir den Mut, dafür zu beten, dass Gott uns dazu bereit macht? Haben wir den Mut, Jesus um Demut zu bitten und ihm wahrhaft demütig nachzufolgen? Der Alte in Demut dem Jüngeren gegenüber? Der Junge oder Jüngere in Demut dem Älteren zu dienen? Vielleicht auch damit anzufangen, ihn überhaupt wahrzunehmen. Der Wissende und Studierte dem Schlichten oder dem gegenüber, der vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten und Chancen hatte, sich viel Wissen zu erwerben. Der Fromme, Geistliche und Jesus Hingegebene dem Nichtchristen gegenüber, der offen in Sünde lebt. Hochmut und Stolz kennen ein Heilmittel. Jesus hat es uns vorgelebt und gelehrt. Und er ist es auch, der uns dazu seinen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gibt, wenn wir den Mut zur Demut haben. Und es braucht wirklich Mut dazu. An Jesus sehen wir das ganz deutlich und in Hebräer 1, 12, Vers 3 werden wir auch noch daran erinnert zum Schluss. Gedenkt an den, schaut auf den, der so viel Widerspruch gegen sich von Sündern erduldet hat, damit auch ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ich möchte abschließen mit 4 Fragen. Ich habe hinten auch einige Zettel ausgelegt. Vielleicht ist jemand da oder sind einige da, die sich noch gern weiterhin damit beschäftigen möchten und das vielleicht noch ein bisschen vertiefen wollen. Jetzt habe ich den Zettel dir gegeben. Kannst du mir den mal geben? Ja, kannst du auch lesen. Hochmut und Stolz bilden eine ungute Einheit, die gerade mir als Christ gefährlich werden kann. Wo stehe ich persönlich in Gefahr, stolz oder überheblich zu sein? Stolz ist die Wurzel der Sünde, weil sie glaubt, ohne Gott leben zu können. Stolz will sein eigener Gott sein. Gibt es Bereiche in mir, wo ich Gott lieber nicht dabei hätte, weil ich selber entscheiden will? Demut ist das Heilmittel für Stolz. Jesus sagt in Matthäus 11, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wie will ich konkret damit beginnen, Demut zu lernen und demütig sein? Jesus, der Demütige, obwohl er der Schöpfer und Herr ist, wurde er Diener der Menschen und fordert auch mich dazu heraus, ein dienender Christ zu sein. Wo muss ich Stolz überwinden, um bereit zu werden, ein dienender Jünger von Jesus zu sein? Lasst uns einfach darüber nachdenken. Und wenn wir sogar den Mut haben, dafür zu beten, dann können wir ganz sicher sein, Jesus wird uns antworten und er wird etwas Neues in uns beginnen. Amen. Ja.
Vielen Dank, Uli, für die